Hallo und herzlich willkommen zu Random Horse Tales and Life Casualties mit Franziska und
der Katharina.
Gut, dass du noch der sagst dazu.
Herzlich willkommen. Kathi. Und einen schönen Abend. Also bei uns ist gerade Abend. Wir haben 21.10 Uhr, versuchen seit 40 Minuten diesen Podcast aufzunehmen, haben heute massive technische Schwierigkeiten. Da war letzte Woche nichts dagegen, aber wir bekommen es hin und ich freue mich jetzt total auf die nächste Dreiviertelstunde ungefähr mit dir, Franziska, weil es geht nämlich heute schwerpunktmäßig um dich und um deine Auswanderung nach Dänemark, denn unsere fleißigen und aktiven Follower haben abgestimmt und tatsächlich genau war der Wunsch, heute über das Thema Auswanderung zu sprechen. Uns wurden einige Fragen von euch zugetragen. Die möchte ich dir, Franziska, jetzt dann in der nächsten Dreiviertelstunde stellen. Freue mich drauf, ganz viel über das Projekt Auswanderung zu erfahren. Zunächst erstmal eine Frage, die mich umtreibt und die jetzt auch nicht aus der Zuhörerschaft kam. Was bewegt eine junge Familie, also sprich du mit deinem Mann und euren Kindern und natürlich auch die Pferde nicht zu vergessen, ins Ausland auszuwandern?
Also es war eigentlich nicht so geplant. Also wir haben nicht so gesagt, oh, wir möchten auswandern, sondern es hat sich so ein bisschen ergeben. Man muss aber jetzt dazu sagen, dass ich für mich schon sehr viel von der Welt gesehen habe. Ich war ja schon in Irland und in Amerika und bin auch sonst immer sehr viel und gerne gereist. Also ich war noch nie so sesshaft im Sinne von, ich hing jetzt extrem an Deutschland. Aber die Auswanderung an sich war nicht geplant, sondern die ist eigentlich so aus einem entstanden. Ja, es war einfach so, dass wir, besonders ich, also ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt in unserer damaligen Wohnsituation. Und als die Suche dann so begonnen hat, hat sich das quasi mehr oder weniger entwickelt. Aber es gab schon so ein paar Punkte. Man muss jetzt auch sagen, es war Mitte 22. Also es ist sozusagen Ende 21, Anfang 22 ist das Thema so ein bisschen präsenter geworden mit dem eventuell Auswandern. Und da war ja auch gerade Covid sehr präsent. Und da ist, glaube ich, bei vielen vieles zusammengekommen.
Okay, und habt ihr direkt von Anfang an gewusst, dass ihr jetzt wirklich spezifisch nach Dänemark wollt? Oder war das Land oder grundsätzlich einfach mal so die Örtlichkeit egal und es ging jetzt einfach nur darum, wegzukommen aus der aktuellen Wohnsituation, mal zu gucken und natürlich dann auch die Pferde mitzunehmen? Oder wie war das?
Genau, also der Wunsch, die Pferde im Haus zu haben, war für mich immer schon sehr groß. Mein Mann ist auch landwirtschaftlich immer sehr aktiv gewesen. Also der hatte schon auch irgendwie den Wunsch, irgendwie sowas Hofmäßiges zu haben. Und dann, wie war die Frage nochmal genau?
Ob Dänemark immer schon euer Wunschziel war oder ob sich das erst so einfach ergeben hatte?
Sorry, ich habe nämlich während deiner Frage schon oft über die Antwort nachgedacht. Nee, das war nicht das Wunschziel, sondern es hatte sich wirklich ergeben. Also Dänemark waren wir davor nochmal im Urlaub da und daher kannten wir es. Also es sollte jetzt nicht speziell Dänemark sein, sondern wir wollten einfach aus der aktuellen Wohnsituation raus und haben dann angefangen zu suchen.
Und wie seid ihr dann jetzt auf euren jetzigen Hof aufmerksam geworden? Weil ja, ich meine, dann war ja quasi alles offen und es war euch ja egal wohin vermutlich. Oder ja, habt ihr erstmal primär innerhalb Deutschlands euch umgeschaut und habt dann irgendwie gemerkt, dass das vielleicht jetzt nicht so der Wunsch war?
Nee, also tatsächlich ganz am Anfang, wo wir gesagt haben, okay, es muss sich was ändern, haben wir erstmal sozusagen auch erstmal innerfamiliär umgeschaut, ob wir da irgendwie was finden, dann auch Grundstücke in der Gegend abgeklappert, aber da waren dann immer einem Steine oder wurden einem oft Steine in den Weg gelegt oder die Leute wollten es halt auch einfach nicht hergeben. Ich möchte jetzt auch heute irgendwie keinen Vorwurf machen oder sowas, hat sich halt einfach nichts ergeben. Und dann sind wir immer mehr Münchner Westen und immer weiter weg und dann haben eben auch so Sachen, ja, wir haben uns dann so Sachen angeschaut, wie so, ich möchte jetzt auch niemanden bashen, der so wohnt, aber es waren halt dann so Neubaugebiete und wir haben uns das angeschaut und haben auch die Preise gesehen und haben gesagt, also ich möchte nicht so leben, dass mir jemand sagt, welche Rahlfarbe mein Gartenhäuschen haben muss, sondern ich möchte frei leben und draußen und eben nicht in einem Neubaugebiet. Und somit sind wir immer weiter weg. Erst von München gekommen und dann auch von Bayern und dann auch irgendwann sozusagen von Deutschland. Genau, so hat sich das so ein bisschen ergeben.
Und tatsächlich den Hof jetzt an sich, wie habt ihr den gefunden?
Über Facebook. Genau. Also den hatte tatsächlich eine, ich glaube, das war damals vom ansässigen Reitverein, hatte den Link quasi geteilt, da die Vorbesitzerin von dem Hof, die war eine sehr ambitionierte und auch gar nicht so schlechte Züchterin. Und die hat Warmblüter gezüchtet. Und irgendwie, die sprach auch Deutsch und die war recht gut vernetzt. Und die hat eben den Link, also die Vorbesitzerin hat den Link geteilt, dann hat sie jemanden vom ansässigen Reitverein geteilt. Ich habe den Link gesehen, habe da drauf geklickt und dachte mir so, boah, Wahnsinn, ist eigentlich perfekt. Ist nicht zu groß, ist nicht zu klein. Und dann hatte ich auch erstmal den Preis gesehen, dachte mir so, ist aber ganz schön teuer, bis ich gecheckt habe, ja, Dänemark hat ja Kronen. Dachte ich mir so, vielleicht, wenn man das umrechnet, dann ist es vielleicht weniger. Dem war dann tatsächlich so. Und dann habe ich das meinem Mann geschickt und habe so gesagt, wie schaut's denn aus? Und dann meinte er so, ja, ist schon eigentlich ganz cool, aber es ist halt Dänemark. Und dann meinte ich so zu ihm so, ja, das ist ja eine Sprache, die kann man ja lernen. Turns out, ist ziemlich schwer. Und dann meinte ich so, weißt du was, jetzt lass uns einfach mal verrückt sein. Wir buchen uns Flüge nach Kopenhagen, machen einen Roadtrip durch Dänemark und schauen uns das an. Und im schlimmsten Fall waren wir einfach Kackleute und haben die Zeit des Maklers verschwendet, obwohl wir ja die Intention hatten. Also wir waren ja tatsächlich interessiert an der ganzen Sache. Schauen uns das an. Und wenn es das nicht ist, dann hatten wir halt einfach einen schönen Trip. War es halt ein schöner Urlaub. Und dann sind wir hierher geflogen und sind quasi von Kopenhagen über 2-3 Tage hier rüber gefahren und sind wir in die Einfahrt.
Ich muss dazu sagen, ich glaube, also ich kenne mich ein bisschen in Dänemark und da oben aus Kopenhagen zu euch ist ja schon eine Ecke.
4 Stunden, 4,5 Stunden, glaube ich, irgendwie so. Ich bin seitdem nicht mehr gefahren. Aber wir sind es in 2 Tagen gefahren. Also wir haben dazwischen nochmal Stopp gemacht und dann weitergefahren. Also wir haben wirklich so einen kleinen Roadtrip gemacht. Ja, aber wir sind dann die Einfahrt hier hochgefahren, habe ich gesagt, boah. Also ich war schon, ich war sold. So, nehm mal, passt. Können sie einpacken.
Also es war für dich Liebe auf den ersten Blick?
Ja, doch irgendwie schon. Also irgendwie hat's was. Es gibt schon so Dinge, die ich mir immer noch so denke, so oh, könnte man ändern. Aber irgendwie ist es halt so eine lange, lange Allee, die man runterfährt und man schaut da hinten auf diese weiten Felder und Wiesen. Es ist nicht ganz flach, also nicht so wie das Grenzgebiet so ein bisschen ist, sondern es ist schon hügelig bei uns. Nicht so wie Bayern, aber wir haben Anhöhen und das fand ich schon irgendwie cool. Irgendwas hat mich gecatcht. Ich kann jetzt bis heute nicht sagen, was es war, aber irgendwas hat mich da von Anfang an abgeholt.
Ich glaub, so ein Hof hat einfach entweder einen Charme und eine Anziehung für einen oder eben nicht. Und das ist so eine ganz magische Energie, die dann da herrscht, wenn man sich da wohlfühlen kann. Und sich das.
Wie war das damals bei dir?
Ähnlich. Also wir haben uns ja auch über 2-3 Jahre lang immer wieder Immobilien angeschaut. Tatsächlich schon eher im näheren Umkreis rund um Augsburg, so 100 Kilometer auch ins Allgäu runter und so. Und da war viel Schrott einfach auch dabei, völlig überzogene Preise. Und zum Teil hat man sich einfach nicht wohl gefühlt. Ja, irgendwie so Pferdehof direkt neben den Bahngleisen, wo man irgendwie schon dann direkt erster Gedanke war, okay, die Pferde brechen aus und rennen aufs Bahngleis und so.
Jesus, ja.
Und bei dem Hof, wo ich jetzt aktuell bin, ist es wirklich auch so gewesen. Das war sofort irgendwie so die ganze Atmosphäre, das war alles so rund angelegt. Der Hof hat ein Zentrum, das ist mir immer total wichtig bei solchen Immobilien.
Ja.
Dass man so einen Kern halt hat, um den sich dann alles dreht. Und das war wirklich auch so, zack, ja, das ist es. So.
Mega. Ja, das war, also ich habe einfach total viel Potenzial in der Sache gesehen. Ich habe auch schon, also klar, man ist dann natürlich so ein bisschen mit der rosa Brille, ne? Also du siehst es dann, denkst dir so, boah, geil, das ist machbar und so. Also man hat da schon so ein bisschen, wenn man ankommt, sieht man noch mal mehr. Aber generell, ich habe einfach ganz viel Potenzial in der Sache gesehen. Dachte mir so, da kann man was draus machen. Da haben Leute schon viel gemacht, aber da kann man noch mehr machen.
Und jetzt sag mal, wie waren die zeitlichen Horizonte? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also du hast die Anzeige auf Facebook gesehen. Wie lange hat es gedauert, bis ihr vor Ort wart? Und wie lange hat es dann gedauert, bis ne, das ganze Vertragliche irgendwie geregelt war und ihr dann wirklich mit Sack und Pack hochgezogen wartet?
Es ging dann alles tatsächlich relativ schnell. Ich glaube, ich habe Mitte, Ende Februar die Anzeige gesehen. Wir sind Anfang März hochgeflogen. Was, glaube ich, auch so generell als Tipp ein guter Zeitraum ist, weil du bist nicht in dieser Sommerbubble drin, wo alles blüht und alles schön ist. Es ist gerade so alles ein bisschen im Umbruch, aber du bist immer noch in der Zeit drin, so wenn du es jetzt schön findest, wirst du es im Sommer definitiv auch schön finden.
Ja, so schlecht ist der Zustand von Böden, von
Wiesen. Ja, so genau, also du hast die Wiesen gesehen und also es war wirklich alles kahl und überall lag noch Laub und also ja, das war, glaube ich, schon ganz gut. Genau, Mitte März haben wir es uns dann angeschaut. Und dann, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wann wir den Vertrag unterschrieben haben. Das weiß ich auf den Tag nicht mehr genau. Aber ich weiß, dass wir es zum 1. Mai übernommen haben und dann zum 1. Juli umgezogen sind.
Also innerhalb von 4,5, 5 Monaten wart ihr dann da oben.
Ja, aber ich muss auch sagen, dass damals ich wäre auch am nächsten Tag gefahren, so ungefähr. Ich war so dann mit der aktuellen Situation, dass ich wirklich, ja, da hätte man sich vielleicht ein bisschen im Nachhinein, ist man immer schlau, ein bisschen mehr Zeit nehmen können, dann wäre vielleicht manches smoother gelaufen. Andererseits, also ich verspüre jetzt da kein so großes, wie soll man das sagen, ja, Regret, dass ich sage, oh Gott, das war jetzt kompletter Schwachsinn. Es war halt alles ein bisschen stressig, vor allem, weil wir ein 10 Monate altes Kind dabei hatten und ein 4-jähriges Kind. Das war, darf man halt nicht außer Acht lassen.
Ja, und dann noch die Herausforderung, einfach auch den ganzen Pferdeumzug zu managen. Ich glaube, das ist ja auch...
Aber da muss ich sagen, das war der entspannteste Teil von allem.
Wie hast du das organisiert oder umgesetzt?
Also da muss man jetzt natürlich sagen, ich hab mir den Luxus gegönnt und habe die Pferde fahren lassen und habe das dann so gemacht. Also der stressigste Teil war wirklich unser persönlicher Umzug, aber da hatte ich auch in der letzten Folge schon mal ein bisschen drüber gequatscht mit dem, dass du eben feststellst, wie viel Schrott du hast, was du mitschleppst. Also wir haben wirklich in einer Wohnung gewohnt, wo wir überall Zeug von uns hergezogen haben. Unvorstellbar. Also und selbst als wir umgezogen haben, kamen noch irgendwie 4, 5 Kisten, die man noch so im Haus gefunden hatte von uns. Und die Pferde, wir sind dann eben Anfang Juli umgezogen und 2 Wochen später habe ich die Pferde dann rauffahren lassen. Zu dem Zeitpunkt stand ich aber auch in einem Vollpensionsstall, wo ich guten Gewissens erstens die Pferde alleine lassen hätte können, aber auch so gut vernetzt war, dass die hatten teilweise Beritt mit einer Trainerin und da haben sich Freunde und Bekannte drum gekümmert und die haben auch das Verladen und eine Bekannte damals hat auch die Ankaufsuntersuchung, die Untersuchung vom Amtstierarzt und übernommen. Das haben die alles gemacht.
Kurze Anmerkung, für Tiertransporte außerhalb Deutschlands, auch wenn sie in der EU sind, braucht man die sogenannten Traces. Das sind die Tiertransportdokumente, die nicht nur jetzt Pferdetransporte brauchen, sondern auch Nutztiere wie Schweine, Rinder und so weiter, die
genau
die Grenzen passieren.
Ob du kontrolliert wirst, ist das andere, aber du brauchst es.
Ja.
Es muss angemeldet sein, genau, weil sonst hast du...
Sicher.
Ja, also das gehört halt einfach...
Vor allem, wenn jemand sie gewerblich fährt.
Ja, genau, also es gehört einfach dazu. Also ich habe gedacht, dumm gesagt, die werden immer kontrolliert. Ich dachte, die werden alle rausgezogen, aber die hat es da so, nö, also haben es besser als brauchen. Aber ich hatte dann ganz tolles Transportunternehmen und volle Unterstützung im alten Stall, die sich dann noch um die Pferde gekümmert hatten vor Ort. Und die wurden dann tatsächlich hier hochgefahren. Und das war natürlich ein großer Luxus, dass ich...
Du hast sie dann in Empfang nehmen können und warst schon mal so ein bisschen angekommen, die ersten Sachen ausgepackt. Und
genau, also wir hatten, es waren hier keine Koppeln abgesteckt, da haben wir dann aber man muss die Zäune reparieren, wir haben die Ställe sauber gemacht, sowas, weil die schon länger nicht in Benutzung waren. Genau, also sowas haben wir gemacht und genau, dann kamen die. Und damals hatte ich auch noch einen Pony in Flensburg dazu erworben, dass ich drei habe, weil mein Gedanke war so, dann kann ich immer zwei draußen lassen und einen rausnehmen. Das fanden die Pferde am Anfang überhaupt nicht witzig. Also der Plan ist nicht aufgegangen. Mhm. Genau, und den haben wir dann auch noch geholt, ich glaube 2-3 Tage später.
Hatte ich jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, also ich habe den tatsächlich wieder abgegeben nach einer Zeit, weil das einfach nicht das ist ein ganz tolles Pony gewesen, aber nicht so ein hundertprozentiges Match für uns war und sich das auch mit den Kiddies nicht so ergeben hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber den hatten wir auch noch. Aber der ist in guten Händen. Den geht super. Genau.
Okay, so, das heißt, ihr seid dann im Sommer 2022 mit Sack und Pack in Dänemark angekommen. Wie macht man das denn als Mensch, also als Familie? Wie seid ihr umgezogen? Hattet ihr ein Umzugsunternehmen, das euren Gruscht in Anführungszeichen hochgefahren hat? Seid ihr mit eurem Auto hinterhergefahren? Konntet ihr überhaupt das Auto in Dänemark dann beibehalten oder wie?
Oh, jetzt müssen wir die Frage, glaube ich, aufteilen. Weil jetzt wird es viel. Weil es war tatsächlich viel. Das ist das, was ich meinte. So, unser Umzug war eigentlich viel größer als der von den Pferden. Also der von den Pferden war Pipiwax dagegen. Wir sind umgezogen, wir haben einen LKW gemietet. Jetzt muss ich auch dazu sagen, ich habe einen Mann, der hat alle Führerscheine so ungefähr, die man haben kann, muss, braucht. Und der ist den LKW, also den haben wir dann daheim beladen, mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Grasselfing. Werbung hier an der Stelle, dem bin ich immer noch dankbar dafür, dass sie damals uns beim Einladen geholfen haben. Die haben uns geholfen einzuladen und dann ist mein Mann den LKW auf zweimal hochgefahren. Mit meinem Schwiegervater damals und unserem kleinen Sohn. Und ich bin am nächsten Tag hinterhergeflogen mit unserer kleinen Tochter. So sind wir damals umgezogen. Also ja, unseren Hund hatte mein Mann auch noch dabei.
Okay.
Genau. Oh. Ja. Aber der fährt gerne. Der fährt gerne Auto. Für den war das Highlight, diesen LKW da hochfahren. Da war der völlig entspannt. Der hatte die Zeit seines Lebens.
Und dann ist der Moritz wieder zurückgefahren und hat den LKW unten wieder abgegeben oder kam nochmal hoch?
Nee, den hatten wir dann tatsächlich irgendwie 4-5 Tage länger gemietet, dass man den in Ruhe hier oben, also ich weiß nicht, ich kann dir nicht mehr genau die Timeline sagen, wie lange wir den hatten, aber wir haben den in Ruhe hier oben ausgeräumt und den mussten wir dann nur nach Flensburg zurückfahren.
Okay.
Und da haben wir den dann abgegeben. Und um auf das Thema Auto zu kommen, ich weiß nicht, ob wir damals den richtigen Weg hatten. Also es war, Autos sind hier ein großes Thema. Ich weiß auch nicht, ob du da generell noch Fragen zu hattest, ob ich da gleich drauf eingehen soll oder.
Ich glaube, so allgemein kam die Frage aus der Followerschaft, wie sich das mit dem Auto verhält, was Zulassungen, Versicherungen und so weiter anbelangt. Kann man einfach mit einem deutschen Auto dauerhaft in Dänemark fahren, wenn man in Dänemark gemeldet ist, oder muss dann auch das Auto mit umgemeldet werden auf ein dänisches Kennzeichen?
Wir haben es damals so gemacht, wir hatten ein Auto bestellt und das hätten wir uns hier in Dänemark nicht leisten können. Ich gebe jetzt keine Gewähr auf meine Zahlen, aber ich glaube, du musst nochmal 150% zahlen auf den Wert des Autos an Zulassungsgebühr. Es ist ein Arsch, Entschuldigung, meine Wortwahl. Sau viel Geld. Also Autos sind in Dänemark sehr, sehr teuer. Was Immobilien günstiger sind, sind Autos teuer. Deswegen hat das Auto in Dänemark auch einfach nicht so einen hohen Stellenwert wie in Deutschland.
Weil man einfach gar nicht so viel ausgeben kann, weil am Ende da nochmal...
Genau, also inzwischen, es gibt ja auch wirklich viele, die hochpreisigere Autos fahren. Aber das sind dann ganz oft, ja, entweder sehr, sehr wohlhabende Menschen oder halt so Leasings quasi, die du halt dann ein Jahr fährst oder so und monatlich was zahlst. Das ist inzwischen hier sehr populär, weil natürlich ja auch autobegeisterte Menschen sind. Genau. Und wir haben dann gesagt, wir sind dann ohne Auto hier hoch und haben uns dann in den ersten 2 Wochen eins gekauft. Das haben wir auch immer noch. Also es ist super. Deswegen, das war unser Weg, es zu machen. Wir hatten dann noch sozusagen ein Zwischenauto in Deutschland. Aber das war dann so technisch nicht mehr so 100%, dass man sagt, man zahlt dann so viel Zulassungsgebühr hier in Dänemark, dass du es machst. Und um auf die Frage zuzukommen, ob du dein deutsches Auto hier in Dänemark fahren kannst. Ich glaube, wenn du hier in Dänemark gemeldet bist, musst du es innerhalb von, alle Angaben ohne Gewähr, ich glaube, innerhalb von 2 Wochen zulassen.
Okay, also ja. Dann auch
das ist offiziell. Ja, genau. Ich verstehe das halt auch, weil es ist auch so ein bisschen so ein Spott von den Dänen, die Leute anzuzeigen, die da nicht ummelden. Was ich aber auch verstehe, weil der Däne selbst halt so viel für sein Auto zahlt, dass es halt dann irgendwie auch kacke ist, wenn dann halt einer sagt so, naja gut, ich bin halt Deutscher, ich komme hierher, kaufe mir ein günstiges Haus, aber fahre halt auch mein günstiges Auto aus Deutschland weiter. Also ich verstehe schon den Sinn dahinter, dass die Dänen da sehr drauf
bedacht sind,
dass man das Auto dann auch ummeldet. Also ja, man kann sich halt nicht immer nur die Rosinen rauspicken.
Okay, genau. So, das heißt, genau, ihr wart da, standet dann da und genau, man steht plötzlich in einem neuen Leben, in einem neuen Land. Hast du die Sprache davor schon irgendwie geübt oder gelernt? Konntet ihr euch so ein bisschen verständigen? Wie ist es in Dänemark grundsätzlich? Sprechen die vielleicht Englisch, Deutsch ein bisschen oder müsst ihr euch da wirklich komplett auf die Dänen einlassen?
Also es sprechen eigentlich sehr, sehr viele Englisch und das auch. Das ist immer so lustig, die fangen dann immer an zu reden in eigentlich einem wirklich mehr als soliden Englisch. Dann sagen sie immer erstmal, mein Englisch ist nicht so gut, wo ich mir so denke, Darling, you're fine. Alles okay. Das funktioniert sehr gut. Sprechen auch so, die ältere Generation spricht auch Deutsch, weil das haben die hier auch in der Schule. Viele verstehen auch Deutsch. Ich glaube, das ist so, wie manche halt in Deutschland irgendwann mal Spanisch oder Französisch hatten, die dann irgendwie so Brocken verstehen. Und am Anfang sind wir gut mit Englisch durchgekommen. Ich muss sagen, wir hatten uns mit der Sprache, da das alles so knall auf Fall ging, also außer mein Name ist und so, hatten wir da uns nicht viel mit auseinandergesetzt. Aber wenn du hierher kommst, bekommst du die Möglichkeit, über den Staat einen Sprachkurs zu machen.
Okay, also das wird unterstützt und
ja,
ist ja auch im Interesse des Landes dann.
Ja, genau. Und das macht man halt dann, ja. Und weil für die Kids, für die war das innerhalb von kürzester Zeit, waren die
dann auch mit Schule und Kindergarten.
Genau, die haben ja beide, also die eine hat in der Kita angefangen, unsere Tochter. Und in Deutschland hätte ich jetzt auch gesagt, weiß ich nicht, ob ich sie quasi in dem Alter schon abgebe. Aber uns war das halt hier dann einfach wichtig, weil wir das halt so als Sprungbrett für sie gesehen haben in die Sprache. Und das hat sich auch wirklich ausbezahlt. Und zudem muss man auch einfach sagen, dass es hier wir für uns einen wahnsinnig tollen Kindergarten und Kita gefunden haben. Und auch eine wahnsinnig tolle Schule, wo wir sehr, sehr zufrieden sind. Und deswegen hat es mit der in der Kita, die war dann Jahr alt, als sie dort angefangen hat, ist die ja quasi damit groß geworden, zweisprachig. Und auch unser Sohn, der 4 Jahre alt war, ich glaube, es hat so ein halbes Jahr gedauert und der war drinnen. Und jetzt nach 3 Jahren ist der auf Native Speaker Niveau. Also der fällt da nicht mehr auf. Aber die werden trotzdem in der Schule noch gefördert. Also obwohl er sehr, sehr, sehr sicher ist in der Sprache, kriegen die Kinder, die zweisprachig aufwachsen oder in das klingt aber so komisch, wenn man dann über sich selbst spricht, oder einen Migrationshintergrund haben, werden trotzdem gefördert. Sprachlich.
Und wie schaut es bei euch aus, bei Moritz und dir? Seid ihr in Dänisch jetzt fit? Könnt ihr euch gut unterhalten mit den Einheimischen?
Also wir hatten tatsächlich privat ein nach über einem Jahr ein bisschen einen Stolperstein, der uns da aus dieser Mission, wir lernen jetzt Dänisch, erstmal völlig rausgeschleudert hat. Deswegen gibt es bestimmt Leute, die schon besser Dänisch sprechen als wir nach 3 Jahren, aber wir können uns inzwischen gut verständigen mit den Basics und wir sind jetzt wieder im Track, es besser zu lernen. Aber so im Alltag kommen wir durch. Wir können alles bestellen, wir können Dinge besprechen, das passt. Also, aber ich finde, man sollte es halt schon lernen. Ja, wenn man dort wohnt. Und es hat auch ein bisschen mehr Zugehörigkeit. Also du fühlst dich halt mehr Teil des Ganzen, wenn du die Sprache sprichst. Also jetzt nach Dänemark auszuwandern und sagen so, nee, also ich komme ja mit Englisch durch, ist meine persönliche Meinung jetzt halt so.
Ja, und man erwartet es ja, also keine Ahnung, ich erwarte das ja auch von Menschen, die...
Wir wünschen uns das ja auch, wenn jemand nach Deutschland kommt, dass er die Sprache lernt, weil es halt einfach, ja, ich finde jetzt halt nicht nur, es macht die Kommunikation einfacher und es ist halt, das finde ich immer so ein sehr scharfes Wort, Entschuldigung, dass ich das so sage, wo ich mir so denke, man weiß ja nie, was dahinter steht, also es gibt ja auch Leute, die, du kennst ja den persönlichen Beweggrund nicht und es gibt ja teilweise manchmal wirklich Themen, wo man sagt, okay, I'm sorry, wusste ich nicht. Natürlich finde ich, hat es auch was mit Respekt zu tun, gebe ich dir in einem gewissen Maße recht. Aber es ist halt einfach die Dazugehörigkeit und du machst halt ganz anders Freunde und gliederst dich ein, wenn du die Möglichkeit hast, die Sprache zu sprechen. Das merken wir jetzt auch, je besser wir es können, desto einfacher lernst du Leute kennen und gehörst dazu. Und wenn du zum Dorffest gehst, kannst du dich mit unterhalten. Also, ja. Ist schon wichtig. Also jetzt auswandern und sagen so, ja, only English. Nicht. Ich glaube so Kopenhagen voll und ganz, weil das so...
Großstadt und Stadt-Vibes.
Genau, aber hier draußen ist es schon wichtig. Ich glaube, es war ganz nett, weil die ganzen Landwirte so drumherum, die waren richtig stolz auf ihr Englisch, dass sie da mal aufgepasst hatten in der Schule.
Das mal wieder anwenden und
auffrischen. Ja, das war total nett. Wo die dann, werde ich nie vergessen, da, wir haben ganz, ganz Nachbarn, der hat eben auch hier einen landwirtschaftlichen Betrieb und der hatte eine Zeit lang unsere Maschinenhalle gemietet und der ist dann irgendwann zu uns auf den Hof gefahren und dann ist er halt so von seinem, also Landwirtschaft hat hier auch nochmal eine andere Dimension, das ist das tatsächlich das, was in Bayern passiert.
Anders strukturiert.
Das ist hier riesig, also gigantisch. Dann ist er mit seinem riesigen Traktor hier auf den Hof gefahren und steigt halt so runter und sagt so, Hi, my name is. Wie stellt er sich halt vor, wie so bei, was ich irgendwie so angehört wie bei Star Wars oder Star Trek oder so. Das war so geil. Ich fand es total nett. Aber der hat dann auch, das hat man schon gemerkt, der hat auf dem Traktor schon geübt, jetzt zu sprechen.
Alles durchgegangen, alle Sätze und Fragen.
Ja, aber es war total nett. Also das ist generell hier so diese Herzlichkeit und diese, wie offen alle sind, das ist echt anders.
Und was war denn jetzt so, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen was zur Sprache gehört. Das ist ja so, glaube ich, wenn unser eins ans Auswandern denkt, oft immer so eine der größten Herausforderungen und wo man sich vielleicht denkt, boah, kriege ich das hin und wie wird das dann und so. Aber was war im ersten Moment für euch die größte Challenge, die größte Herausforderung, als ihr ankamt, ihr wart da in diesem neuen Land, ihr standet da auf diesem riesigen Hof mit diesen riesigen weiten Flächen, eure beiden kleinen Kinder mit dabei, die Pferde frisch umgezogen, die waren bestimmt hier und da auch mal noch so ein bisschen durch den Wind, so wie man, ne, also egal wo die Pferde hinziehen, wie viele Kilometer da dazwischen waren. Und wenn es nur 10 Kilometer ins Nachbardorf ist, sind die Pferde einfach für alle, die jetzt vielleicht nicht so pferdeaffin sind wie wir, haben ja doch ein paar Zuhörer auch, ist es einfach immer mit Stress und mit ein bisschen ja, Drama oder wie auch immer verbunden. Aber was war die größte Herausforderung für dich in den ersten Wochen?
Sich einen Überblick zu verschaffen. Was, wann, wie als erstes? Und die Tatsache, dass, spreche ich jetzt einmal aus der Sicht einer Mama, dass ich mich nicht verliere und auch irgendwie halt meinen Kindern in dieser Situation gerecht werde. Weil es sagen ja auch immer ganz viele so, oh ja, die Kinder, die stecken das schon gut weg. Aber wenn dein 4-jähriger Sohn vor dir sitzt und halt fragt, wann wir jetzt wieder nach Hause fahren, dann stellst du dir halt schon die Nackenhaare auf, wenn du ein bisschen Empathie hast. Also das macht was mit Kindern. Ich glaube, dass unsere kleine Tochter, die hat das noch nicht so mitbekommen. Aber für unseren Sohn, den haben wir halt einfach aus seinem alten Leben genommen, rausgerissen, plump gesagt. Also wir haben den natürlich mit dem gesprochen und er hat das ja hier auch gesehen und alles. Aber wenn du dein Kind halt dann so aus diesem Gewohnten rausnimmst und sagst, so, das ist jetzt das Neue. Genau, wir fahren nicht mehr zurück. Der war ja natürlich auch nah an seiner Oma und an seinem Opa dran. Das war, glaube ich, mit das Schwerste für mich. Und in fertiger Hinsicht, im Nachhinein waren die Pferde aber gar nicht so das Problem, sondern war für mich so dieses Hauptproblem, die Kinder und diese Gewissensbisse, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, weil eigentlich habe ich davor gedacht, dass es die beste Entscheidung, meine Kinder aus dieser jetzigen Situation rauszunehmen und wegzugehen. Aber wenn du dann vor Ort bist und es am Anfang nicht so rund läuft und du nicht weißt, wo hinten und vorne ist.
Ich glaube, das ist ganz normal, dass da dann wahrscheinlich immer so schubweise wieder so Zweifel kommen, kurzfristig gesehen, aber mit dem Big Picture im Ausblick, die langfristige Absicherung. Und
das ist aber halt so schwer zu sehen in dem Moment. Und vor allem, du stehst halt da, du hast diesen, gut, unser Hof ist jetzt nicht riesig, aber im Verhältnis ist er doch riesig mit diesem Hof, der Arbeit bedarf, wo du eigentlich nicht aufhören darfst und aber auch nicht gerade weißt, wo du anfangen sollst. Und diesen zwei Kindern, die ja in einem Alter waren, wo du jetzt auch nicht gesagt hast, die kann ich mal alleine lassen. Also die eine war, ich glaube, als wir dann letztendlich da waren, war unsere Tochter 11 Monate alt. Hm. Und die konnte ich nicht einfach mal, die brauchte Aufmerksamkeit die ganze Zeit. Also das ging nicht. Es konnte sprich immer nur einer irgendwas machen und der andere musste mit den Kindern sein. Und das war, glaube ich, das Schwere. Und es ist ja auch so, dass wir gegangen sind und wir sind von wo gegangen, wo jetzt nicht jeder gesagt hat, wow, das ist toll, was ihr macht. Sondern das wurde nicht gerade wohlwollend von allen gesehen, dass wir jetzt da weg sind, weil auch in dieser Situation ganz viele nicht uns gesehen haben, dass wir eine Veränderung brauchen, sondern in dieser Situation auch nur sich selbst gesehen haben. Und das ist klar, dass da jeder irgendwie immer auf sich bedacht ist, aber das hat es halt für uns auch schwer gemacht, die Komplettsituation.
Ja, und ich glaube, man muss ja auch, also genau, so einen Hof, ja, und dieses Leben, das muss man ja erst kennenlernen. Und ich finde, so eine Immobilie oder das Ganze, was drumherum gehört, wenn man das bewirtschaftet, das braucht bei Minimum ein Jahr, mal jede Jahreszeit, mal so einen kompletten Naturzyklus auch mitzumachen, um die Schwachstellen kennenzulernen, um überhaupt einschätzen zu können, wo muss ich denn jetzt als erstes anfangen, wo muss ich irgendwas befestigen, wo macht es am meisten Sinn, wo sind die Wege kurz, wo zäune ich als erstes jetzt irgendwie in die Weide für meine Pferdchen ab.
Eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, du musst einen Stall 3 Winter kennen, dann kennst du seine Schwachstellen und dann weißt du, ob du richtig gerichtet hast. Also ob du die Dinge richtig repariert hast. Und dann dachte ich mir damals noch so, bla bla. Und jetzt denke ich mir so, ja, braucht seine Zeit.
Okay, eine weitere Frage, jetzt einfach mal ganz harter Cut an der Stelle. Eine weitere Frage, die die Zuhörerschaft interessiert hat, war das Thema Arbeitserlaubnis. Wie schaut es denn da aus, wenn man jetzt als Deutscher nach Dänemark auswandert? Ich meine, wir befinden uns ja innerhalb der EU, ja. Aber wie war das für euch? Musstet ihr da irgendwas beantragen? Konntet ihr euch einfach irgendwie einen Job suchen? Habt ihr den Job parallel gesucht oder wie war das?
Also für mich ging es nahtlos weiter, aber in Sachen Aufenthaltsgenehmigung. Doch, Aufenthaltsgenehmigung auch. Also im Endeffekt hatten wir uns damals einen Anwalt genommen, Und das würde ich, wenn ich hier eine Empfehlung aussprechen darf, auch jedem, der auswandert, raten, weil dann hat das einfach Hand und Fuß. Und der hat damals für uns diese Aufenthaltsgenehmigung geregelt und diese damit einhergehende Arbeitserlaubnis. Das ist als EU-Bürger kein Hexenwerk, aber der macht halt nur solche Sachen. Und der hat es dann auch mit uns das gemacht und der hat aber auch den Hauskauf, quasi den Vertrag und so uns übersetzt. Das hat er auch gemacht. Genau, aber jeder EU-Bürger, soweit ich weiß, kann nach Dänemark ziehen und hier auch ein Haus kaufen, sofern das nicht in irgendeiner Ferienregion ist. Da gibt es nochmal extra Gesetze, aber du kannst dir hier ein Haus kaufen.
Und dann auch direkt mit einer Arbeit, die man sucht und findet, starten. Wie ist der Arbeitsmarkt in Dänemark so?
Genau, also mein Mann ist ja im Handwerk und das ging eigentlich relativ schnell.
Ja, es war halt gesucht und
Genau. Und wenn man da halt ein bisschen offen ist und nach größeren Firmen sucht, dann ist das auch mit der Sprache am Anfang kein Problem. Genau, weil die ja meistens Multikulti sind.
Die nächste Frage, die uns erreicht hat, dreht sich so um dieses Thema, was man vielleicht immer von Auswanderungen nach Dubai und Co. mitbekommt. So, ja, die Superstars, die wandern alle nach Dubai aus, weil da müssen die irgendwie weniger beziehungsweise gar keine Steuern entrichten. Wie ist denn das Ganze in Dänemark geregelt? Ich glaube, dass ihr mehrwertsteuerseitig einen höheren Steuersatz aufruft und so das eine, ne, Steuern, müsst ihr noch Abgaben in Deutschland entrichten? Was passiert mit der Rente? Kannst du dazu?
Also zur Rente kann ich nichts sagen, aber ich glaube, da bin ich auch einfach nicht, also wir haben uns informiert, aber ich möchte einfach nichts zu sagen, weil ich bin da wirklich nicht informiert genug. Wenn du deine Zelte in Deutschland abgebrochen hast, dann musst du dort auch keine Steuern mehr entrichten, sofern du da jetzt nichts hast, wie, ja, also wenn du nichts zu versteuern hast, dann, genau. Also ich glaube, du müsstest halt was zahlen, wenn du noch irgendwie Immobilien oder so hättest. Aber ansonsten haben wir hier einen Steuersatz, ich glaube in Deutschland ist es 19%, richtig? Genau, wir haben hier 25%. Und generell kann man einfach sagen, dass das Leben in Dänemark, also das alltägliche Leben in Dänemark, teurer ist. Um einiges teurer als in Deutschland. Man verdient hier aber auch mehr.
Okay.
Genau. Und, also der Stundenlohn an sich ist halt schon höher als in.
Auch, glaube ich, das, was so hier in Deutschland immer mitbekommt, ja, so die skandinavischen Länder, die sind halt schon sehr, genau, kostenintensiv auf der einen Seite, aber ich glaube, dass das Land ja auch super viel für seine Mitbürger, für die Kinder tut, also so, was ich immer höre aus.
Genau, also Kinderbetreuung ist ja auch nicht umsonst, das war immer so, ist ja so ein Mythos, was so um sich geht, oder das war eins der Dinge, ich dachte wirklich, dass Kinderbetreuung hier sehr, sehr günstig ist. Ist es nicht. Es ist stark subventioniert, alles. Aber du zahlst trotzdem dann Obolus sowohl für Kindergarten als auch Kita. Wiederum, wenn die in die Schule gehen, zahlst du nur für den Hort, also quasi die Mittagsbetreuung danach. Die Schule an sich ist umsonst. Und was zum Beispiel hier ist, wir haben unserem Sohn, als er in die Schule gegangen ist, einen Schulranzen gekauft und ein Federmäppchen. Und eine Sporttasche mit Sportsachen. Und das war's. Wir haben keine Bücher, keine Hefte, keine sonst irgendwas dazu gekauft. Die arbeiten mit iPads und so weiter und so fort. Und das wird alles von der Schule gestellt. Das ist ein sehr hohes Credo in Dänemark, alle die gleichen Voraussetzungen haben. Es sind alle gleich. Egal, wie dein sozialer Hintergrund ist. Aber du hast da mehr oder weniger die gleichen Chancen. Und wenn du Förderungsbedarf hast, dann wird da alles in Bewegung gesetzt. Bei uns an der Schule zumindest. Davon kann ich nur sprechen, dass du diese Förderung bekommen würdest. Und auch die Kindergärten, die gehen viel in die Bücherei und Bibliothek. Und da werden regelmäßig Bücher zwischen den Kindergärten ausgetauscht und auch die Büchereien hier sind ein Paradies für sich alleine. Da merkt man halt, wo die Gelder hingehen. Auch Spielplätze und sowas, ja. Da merkt man es schon sehr. Und so Naturparks, da ist vor allem unsere Gegend hier, finde ich, sehr, sehr schön.
Und habt ihr schnell Anschluss dann, also jetzt hast du ja schon ein bisschen was vom Kindergarten, Kita und so weiter berichtet, Schule. Wie schaut es denn aus so mit Vereinsaktivitäten? Konnte jetzt dein Mann, ich habe vorhin rausgehört, der ist super aktiv gewesen in Bayern, noch in der Feuerwehr. Gibt es sowas in Dänemark, wo man dann auch einfach so Teil des gesellschaftlichen Lebens wird? Du hast vorhin mal das Thema Dorffeste und so weiter erwähnt. Habt ihr da Anlaufstellen oder gehen eure Kinder, wie hier jetzt vielleicht auch viele Kinder in Deutschland, zum Turnen, lernen Musikinstrument? Gibt es sowas, Anschluss zu finden?
Ja, also so, die sind hier generell sehr, sehr offen und die haben uns auch, also es kamen dann auch einfach mal Leute so vorbei und haben gesagt, ja, hi, wir sind die Nachbarn.
Ganz neugierig wahrscheinlich.
Tatsächlich irgendwie so gar nicht, sondern die wollten halt einfach, ja, also gut, das sind, also doch, das stimmt nicht, weil wir wissen von den Vorbesitzern, dass die Leute schon gefragt haben, wer wir sind und so, und natürlich war das auch eine Sensation, dass welche aus Bayern sich hier was kaufen, wieso, weshalb, warum, das schon, aber das verstehe ich ja irgendwie auch, da würde man sich ja in Deutschland auch fragen, aber es waren einfach viele da und es sind auch viele gekommen, zum Beispiel haben wir vom, wie nennt man das so, von der Dorfgemeinde haben die uns am zweiten Tag hier einen Blumenstrauß vorbeigebracht, so, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir wurden dann auch zu sämtlichen, es gibt ja dann immer so ein Dorffest und dann wird nochmal, da das ja hier eine sehr ländliche Gegend ist, wird hier auch nochmal Erntedankfest gefeiert und Weihnachtsfeier gibt's und so und Bingo-Nacht, wo du hingehen kannst. Und du bist da zu allem herzlich willkommen und es sind auch alle bemüht, wenn du noch kein Dänisch sprichst, dir da irgendwie zu helfen, aber du musst halt hingehen. Das nimmt dir halt keiner ab. Und das ist, glaube ich, am Anfang oder war für uns schon eine Überwindung. Aber wenn du da hingehst, dann bist du dabei und bist ein Teil von denen. Und generell haben wir hier eigentlich schon, also wir sind halt auch im Alltagstrott drin wie alle anderen. Also jeder macht halt so sein Ding und du merkst halt schon, dass das irgendwann so ein bisschen abflacht, weil es halt einfach das Leben für jeden weitergeht. Und irgendwann bist du halt auch nur noch die Deutschen, die da sind, also die halt auch ihr Ding machen. Aber so generell, wir wurden aufgenommen und wir waren Teil des Ganzen. Und das war sehr, sehr schön.
Wenn man, genau, ich meine, du bist ja auch viel eingespannt mit deinen Pferden und machst da viel. Und also geht mir ja hier zum Beispiel jetzt genauso. Ich kam ja auch irgendwie so aus der Großstadt mit Sack und Pack hier raus aufs Land. Und man unterhält sich mit allen und ist schon auch integriert und offen und freundlich und so. Aber dadurch, dass wir halt einfach auch so ein zeitintensives Hobby dann immer noch nach Job und Haushalt und so weiter haben, und eben halt nicht in den örtlichen Reitverein dann jedes Mal fahren, wobei ich da natürlich auch irgendwie Anschluss gefunden habe. Nichtsdestotrotz ist man halt dann am Abend einfach, macht seine Pferde und dann ist der Tag auch irgendwann rum. Da
ja.
Gibt es halt nicht ganz so viele Möglichkeiten.
Nee, und zum Beispiel auch das mit der Freiwilligen Feuerwehr, das gibt es hier tatsächlich auch. Nur sind wir so weit draußen, dass jedes Mal, wenn Einsatz wäre, wäre wahrscheinlich das Feuer schon aus bis zu dem Zeitpunkt, wenn mein Mann quasi vor Ort ist. Also das hat dann einfach nicht so gepasst und da war bis vor kurzem auch einfach das Sprachliche noch nicht so 100%, dass man jetzt sagt, in so einer krassen Situation sitzt das alles. Und ich finde, man muss es halt immer so ein bisschen relativieren. Klar sind wir 3 Jahre hier, aber in manchen Situationen sind es halt auch erst 3 Jahre. Und es ist halt einfach so, wir haben unsere Zelte komplett in einem Land, wo wir eigentlich alles hatten und voll integriert waren und auch strukturell einfach, wir hatten ja alles. Wir hatten Konten, wir hatten Dinge, wo wir Sachen gekauft haben. Wir haben ja das alles abgebrochen und mussten das alles nochmal aufbauen. Und das ist sowas, was man am Auswandern einfach nicht unterschätzen darf, ist dieses, du fängst nochmal bei Null an und du kommst dir teilweise vor wie ein Kind, das wieder Hilfe braucht. Und das heißt jetzt nicht, dass ich Kinder da irgendwie reduzieren möchte oder so, aber du brauchst Hilfe. Du brauchst einfach Hilfe bei Dingen, die du vorher alleine gemacht hast. Du musst anfangen, die Dinge zu googeln, die vorher für dich selbstverständlich waren.
Weil du musst dich und nicht kennst,
ja, du die Abläufe, die Gesetzesgebungen, du fängst komplett bei Null an. Und wir haben uns davor, also auch wenn es ein kurzer Zeitraum war, bevor wir gegangen sind, aber wir haben uns viel informiert und viel recherchiert und getan, aber der Alltag stellt dich vor Hürden und vor und bringt dich an dein Limit. Und das klingt jetzt so ein bisschen hart, was ich sage, aber es bringt auch deine Beziehung zu deinem Partner an manchen Tagen auch ans Limit. Und das heißt jetzt nicht, dass ich unglücklich mit meiner Ehe bin oder sonst irgendwas, aber da stell dich auf die Probe. Also das wird, glaube ich, manchmal, ich folge ja auch so Leuten dann auf Social Media, die dann ja auch so schön als nicht so schön präsentieren, aber das wird, glaube ich, oft nicht gesagt, es bringt dich an deine Grenzen. Es wird wirklich oft, wir bereuen den Schritt null, wir haben heute erst wieder drüber geredet, 0,0, aber es ist kein Zuckerschlecken, sondern es ist wirklich eine Herausforderung und man muss das wollen und ich kann Leute verstehen, die sagen, dass sie zurückgehen. Kann ich zu 100% also verstehen.
Ich kann da nur meinen Hut vor euch ziehen, einfach aus dem Grund, weil allein der Fakt, dass man sich für einen Pferdehof oder einen landwirtschaftlichen Betrieb, egal was es am Ende des Tages ist, entscheidet, wo man einfach ja auch nicht nur jetzt in eine Wohnung zieht, in Anführungszeichen, in ein fremdes Land, was ja schon für sehr viele oder für die meisten von uns vermutlich eine Herausforderung wäre und diese ganzen Sprachbarrieren und Ämter und so alles zu managen, sondern dann eben auch noch mit dieser riesen Verantwortung für die Fläche und man muss ja nochmal ganz anders sich vernetzen, man braucht irgendwie vor Ort einen Landwirt, man braucht braucht da einfach seine Connections, muss sich da irgendwie reinfinden. Also ich spreche einfach hier aus meiner Situation, das ist nicht leicht, wenn man kein Netzwerk hat. Man muss einen Hufschmied finden, man muss einen Tierarzt finden.
Ja.
Man hat ja überhaupt keinen Rahmen mehr. Und deswegen wirklich, ich ziehe da einen Hut davor, das in einem fremden Land zu machen. Alle Achtung. Du hast vorhin erwähnt, ihr bereut diesen Schritt nicht, den gegangen zu sein. Ist es für euch denkbar, irgendwann, also ich sage jetzt mal vielleicht in 10, 15, 20 Jahren, wieder zurück nach Deutschland zu kommen? Oder ich meine, man kann nie wissen, ne, wie das Leben spielt oder was mal irgendwie kommt oder so.
Ja.
Aber so grundsätzlich gibt es ja viele Auswanderer, auch die vielleicht in eher so südeuropäische Länder auswandern, die dann irgendwann schon mal sagen, naja, wenn ich dann irgendwann Richtung Rente oder so gehe, dann vielleicht komme ich wieder zurück oder vermisse dann doch irgendwie Familie, Freunde zu sehr. Wie ist es bei euch?
Also ich muss sagen, also wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, sag niemals nie, aber wir sehen uns in Deutschland nicht mehr. Ja, Punkt. Also so ist der Stand jetzt. Ich weiß aber auch, dass ich kein sesshafter Mensch bin und ich glaube, dass sich das Leben bewegt und ich einen Partner an meiner Seite habe, der sich mit mir mitbewegt. Und ich würde es mal sagen, so, ich weiß nicht, ob Dänemark unsere endgültige Endstation ist. Für unseren jetzigen Lebensabschnitt, solange unsere Kinder in die Schule gehen und wir arbeiten, ist das alles gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass unsere Reise irgendwann mal weitergeht. Also das würde ich einfach nicht ausschließen. Ich würde wahnsinnig gerne noch in Italien leben. Da könnte ich mir meine Rente vorstellen, wie ich meinen Körper nur noch mit Olivenöl ernähre. Ich finde aber auch England total interessant. Also es gibt wirklich noch so ein paar Fleckchen Erde, wo ich gerne leben würde. Also nicht nur Urlaub machen würde, sondern leben würde. Und tatsächlich, das mögen jetzt manche gar nicht glauben, teilt mein Mann, der früher so sesshaft war, der quasi aus seinem Viertel nicht rausgekommen ist, aus seinem kleinen Ortsteil, teilt es inzwischen mit mir. Deswegen, ich glaube, stand jetzt das nicht, dass Dänemark unsere Endstation sein wird. Nee. Also ich hoffe tatsächlich für meine Kinder, dass das immer ihre Homebase sein wird, weil ich glaube, das ist ein solider Grundstein hier, dass die immer sagen werden, okay, das ist, dahin kehren wir immer zurück, wohin es auch immer die verschlagen möge. Und ich glaube, das wird auch für uns immer unser Grundstein so sein, weil wir halt hier unsere Kinder großgezogen haben. Aber ob wir hier bleiben, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube nicht. Aber das hat jetzt nichts mit Dänemark per se zu tun, sondern einfach mit unserer Lust, noch Dinge zu sehen.
Neue Fleckchen Erde zu entdecken.
Und auch so die Kulturen zu leben und so. Genau.
Mega gut. Ich glaube, it's a wrap. Wir können an der Stelle die Fragerunde beenden. Und es bleibt spannend. Das Leben ist in Bewegung. Und ja, es geht immer irgendwie weiter. Und
wie schaut es bei dir aus? Glaubst du, dass du auf deinem Hof alt wirst?
Das ist eine sehr spannende Frage, denn ich wusste, als ich hierher gezogen bin, dass das nicht meine Endstation sein wird, so, sondern das wird ein Stopp auch sein. Man hat zwar super viel.
Aber krass, wie man schon dieses Feeling hat, so das ist es und es hat einen Vibe, aber wie man. Das ist
total cool.
Und genau, aber perfekt, wie doch beide Gefühle ihre Berechtigung haben. Dieses.
Richtig, ja.
Das ist geil und das ist cool für jetzt und ich habe mit diesem Hof, wo wir jetzt sind, so wie du, so voll die Vision. Aber ich weiß auch irgendwo, es ist nicht die Endstation. Ich finde es so krass, dass ich auch nicht allein bin mit diesem Gefühl, beide Gefühle da sind.
Genau. Und es ist auch total in Ordnung, dass beides mitschwingt und man darf trotzdem seine komplette Energie und Leidenschaft und Herzblut in so ein Projekt reinstecken. Und das habe ich auch die letzten Jahre und auch jeden Cent, der irgendwie übrig war, hier investiert und gemacht und getan. Und am Ende wird das wahrscheinlich auch nie wieder so zurückkommen. Aber es ist ja, der Weg ist das Ziel und die Erlebnisse, die man kreiert. Und ich meine jetzt bei mir, der Hof hier, das wird immer so sein, dass der irgendwie in Familienbesitz bleiben wird. Den würde ich jetzt nicht einfach so, sag jetzt mal, wegschmeißen.
Nee, aber wenn, dann sollte es halt an irgendjemanden gehen, der damit weiß.
Was anzufangen, genau. Und der Plan hier ist tatsächlich, dass, wenn meine Eltern mal in Rente sind, dann hierher ziehen. Und ursprünglich war der Plan, dass man hinten noch einen Teil auch ausbaut und genau.
Ja.
Ob das dann alles jetzt so stattfindet, das wird die Zeit zeigen. Ich habe ja gerade noch ganz andere Visionen und Projekte,
ja,
die sich jetzt in den letzten Monaten so aufgrund meiner persönlichen Situationen ergeben haben, auf die ich mich auch super freue. Und da wird es spannend, was da auch passieren wird.
Ja. Und was halt auch so ein Ding ist, also ich kann es ja ganz ehrlich und offen kommunizieren. Zwischenzeitlich stand ja unser Hof auch mal zum Verkauf. Also weil wir halt einfach an einem Punkt, und das ist das, was ich meine, auswandern geht dir an die Substanz. Weil wir auch an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, so, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das hat sich aber alles wieder erledigt und es war vielleicht auch Teil des Prozesses und vielleicht gehe ich da irgendwann mal näher drauf ein. Und da haben auch ganz viele so gesagt, ihr habt da so viel. Also ganz vielen ging es ums Geld und Geld spielt eine große Rolle, aber du steckst hier so viel Arbeit rein, ja. Aber ich glaube, du musst es auch mit dem Hintergedanken machen, ich muss es auch loslassen können. Du wirst diese Arbeit und auch das Geld, das muss man schlicht und ergreifend sagen, nicht mehr zurückbekommen. Das ist eine reine Herzensangelegenheit, aber man muss halt auch wissen, ob man es loslassen kann oder nicht. Also man handelt da mit so viel Herz, mit so wenig Hirn, aber andersrum muss man auch mal manchmal mit ganz viel Hirn und mit sehr wenig Herz handeln. Also weißt du, was ich meine? Verstehst du? Ja.
Total.
Also ab einem gewissen Punkt, wenn man sagt, es geht halt nicht mehr, dann ist es halt nur noch ein Hof. Und davor ist es aber halt dein Herzensprojekt und dann ein und alles, wo du alles reinsteckst. Ich hoffe, das klingt nicht zu kompliziert.
Nee, aber das, also genau, ich kann das an der Stelle super gut nachvollziehen und habe auch tatsächlich, also es gibt so ein Zuhause-Zuhause-Gefühl. Das ist schon auch mein Zuhause jetzt hier und mein Daheim, aber ich habe halt zum Beispiel mein Schlafzimmer oder so nie vollständig eingerichtet. Das ist immer noch so wie damals und auch sonst ganz viele Sachen, die mich irgendwie gar nicht so berühren jetzt im Haus. Ne? Ich habe draußen alles perfekt für die Pferde und das ist ein wunderschöner Hof und jeder sagt, wow, cool, das ist das Paradies. Ja, ist es so. Und für meine Pferde und für meine Tiere auf jeden Fall.
Ja.
Für mich als Mensch geht es mehr um Emotionen und die habe ich persönlich jetzt halt hier nicht, weil ich hier allerlei Verbindungen jetzt zu einem Menschen oder habe, der mich jetzt hier halten würde oder so.
Ja.
Deswegen bin ich da total schmerzbefreit, emotionslos und gar nicht so into it. Ja.
Aber es ist ja dann auch immer so ein bisschen so ein Ding, wie man es auslegt, ist ja auch irgendwie ein Teil Freiheit. Also das ist, man kann es sehen, du bist noch nicht angekommen und noch nicht gesettelt oder so, aber man kann es halt auch irgendwie als ein Stückchen Freiheit sehen.
Genau so und ja, ich bin offen und freue mich auf die Zukunft und das Gleiche gilt ja für euch auch und an der Stelle würde ich sagen, schließen wir. Yes.
Okay.
Wenn ihr noch Fragen habt rund um das Thema Auswandern, was vielleicht jetzt auch im Laufe der letzten Dreiviertelstunde, Stunde aufkam, was euch noch brennend interessiert, ja, stellt sie uns via Instagram, via Spotify, was euch einfällt. Wir beantworten sie gerne. Wir nehmen vielleicht dann auch nochmal das ein oder andere Reel dazu auf mit euren Fragen.
Oder wir machen einfach nochmal eine zweite Folge dazu.
Richtig, oder eine zweite Folge. Vielleicht gibt es ja noch Fragen zum Umzug mit dem Pferd jetzt spezifisch, was man da noch so beachten muss. Ansonsten, wie auch immer, lasst uns wissen.
Gebt uns 5 Sterne!
Richtig, das ist das Allerwichtigste, das ist die Währung des Podcasts.
Genau. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Wochenende. Schlaf gut.
Genau.
Guten Morgen, wie auch immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.